Radio Dreieckland Freiburg, 102,3 MHz mit den Nachrichten. Brand in Lübeck. Wer war's?
Der Gärtner kann's nicht gewesen sein. Das Flüchtlingswohnheim im Gewerbegebiet in der Lübecker Hafenstraße hatte, soweit ich die Pressebilder interpretieren kann, keinen Garten und garantiert kein Geld für einen Gärtner. Die zunächst verdächtigen Jugendlichen aus dem Umland auch nicht. Trotz Bomberjacken haben sie anscheinend sein Alibi. War es einer der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft selbst? Gestern meldet die Tagesschau und heute die Tageszeitung, dass ein 21-jähriger Hausbewohner einem Feuerwehrmann gebeichtet hätte, er hätte selbst den Brand gelegt. Von der Polizei befragt, würde er sich jedoch gegen den Tatvorwurf. Hat sich der Feuerwehrmann falsch erinnert? Der Chefkriminalist meint aber, dass besagte Hausbewohner über Informationen über den Brandherd verfüge, die nur ein Tatbeteiligter selbst haben könnte. Außerdem sei klar, dass der Brand von innen gelegt wurde und nicht von außen entzündet wurde. Sherlock Holmes folgert also geradeaus. Die Flüchtlinge kommen untereinander nicht klar und zünden das Haus selber an. Vorschnell wird die brave deutsche Landjugend verdächtigt, zehnfache Mörder zu sein. Auch hier heißt es wieder, abwarten und Tee trinken. Es darf weiter mitgeraten werden. Das nationale Gewissen kann wieder einschlummern. Nicht eingeschlummert sind am Samstag rund 70 Leute in Freiburg auf dem Rathausplatz, um jenseits des Krimis in Lübeck auf den eigentlichen politischen Skandal hinter dem Brand hinzuweisen. Hier ein kleiner Auszug aus einer Rede. Die bloße Unterbringung von Flüchtlingen stellt für sich alleine schon eine massive Gefährdung dar. Die Zustände in den Flüchtlingswohnheimen sind katastrophal. Ob es nun ein gezielter fremdenfeindlicher Anschlag war oder nicht, spielt letztendlich keine Rolle mehr. Schon alleine die Tatsache, dass die Flüchtlinge unter desolaten Umständen in technisch ungesicherten und abgelegenen Gebäuden leben müssen, bedeutet eine ständige Gefahr für deren Leben. Der deutsche Bundespräsident sagt dazu, sollte es ein fremdenfeindlicher Anschlag gewesen sein, dann würde ihm der Geduldsfaden reißen. Sollte es kein fremdenfeindlicher Anschlag gewesen sein, ist wahrscheinlich alles bedauerlich, aber nun einmal geschehen.
Bündnis für Ausbeutung.
Begreift Mensch Lohnarbeit als Ausbeutung, so stellt sich das von den Gewerkschaften propagierte Bündnis für Arbeit als Bitte um Ausbeutung an das Kapital dar. Anstatt die Ursachen von Arbeitslosigkeit und Armut zu benennen und zu bekämpfen, gleicht das, was die Gewerkschaftsführungen derzeit der Unternehmerseite anbieten, eher einem Akt der Selbsterniedrigung. Die Arbeitgeberinnen scheinen das erkannt zu haben und lehnten in einer ziemlich arroganten Form alle Forderungen nach mehr Arbeitsplätzen erst einmal ab. Lohnsenkung und Flexibilisierung der Arbeitszeit sind nach ihrer Meinung die Mittel, um zumindest die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern. Letzte Woche fanden nun sogenannte Spitzengespräche zwischen IG Metall und der Arbeitgebervereinigung Gesamtmetall statt. Dabei fand in folgenden Punkten eine Annäherung statt. Erstens, Überstunden sollen in Arbeitsplätze umgewandelt werden, allerdings nur, wenn das nicht dringenden betrieblichen Belangen entgegensteht. Zweitens, befristete Arbeitsverträge sollen auch für länger als 2 Jahre möglich sein. Und drittens, untertarifliche Einstiegslöhne für Langzeitarbeitslose sollen auch in der Metallindustrie gestattet werden. Die Maximalforderung der Gewerkschaften, 110.000 neue Stellen und keine Kürzung im Sozialbereich, wurden bei den Gesprächen weitgehend ausgeklammert. Alles in allem also nicht gerade ein großer Erfolg für die Gewerkschaftsseite.
Die Hafenstraße wird zum Sozialprojekt.
Letzten Mittwoch stimmte das Hamburger Landesparlament die Bürgerschaft einem Plan zu, die als Hafenstraße bekannten Häuser an eine Genossenschaft zu verkaufen, die den derzeitigen Bewohner, Bewohnerinnen politisch und menschlich näher steht als die bisherige Eigentümerin, die stadteigene Hafenrand GmbH. Die neue Eigentümerin, die Elbufergenossenschaft, will die Häuser jetzt sanieren, schließlich haben 15 Jahre Häuserkampf auch ihre Spuren hinterlassen. Und die Investitionsbedingungen in den Chaotenhäusern waren bisher nicht optimal. Auf die Bewohner, Bewohnerinnen kämen jetzt viel eigene Renovierungsarbeiten und auch Mietzahlungen zu, meinte ein Mitglied besagter Genossenschaft am Freitag in der Taz. Städtische Subventionen fließen aus einem Sondertopf für alternative Baubetreuung. Auch der vereinbarte Kaufpreis scheint mit 2,3 Millionen D-Mark für innenstadtnahes Wohnen, Blick aufs Meer, Wasser, Platz für 100 Mieter, Mieterinnen recht passabel zu sein. Zumal die Hansestadt die Finanzierungsbedingungen extrem günstig für die Käufer gestaltet hat. Soweit die Fakten aus der Taz vom letzten Freitag. Was habe ich mir dabei gedacht? Was denkt ihr dabei? Hier geht das Symbolprojekt der Häuserkampfbewegung der 80er Jahre an die anderorts schon durchgetestete Entwicklungsphase eines städtischen Projekts vorüber. Die Verantwortung geht von dem Besetzer und Besetzerin auf die finanziell gebundene Genossenschaft über. Ladenflächen und Büros werden für Umsatz und Überschüsse sorgen. Ein paar preiswerte Versammlungsräume könnten sicher auch noch dabei rausspringen. Oder Praxen für Tarotdeuter. Das städtische Umfeld kann sich wahrscheinlich mit den fleißigen Handwerkerinnen vom alternativen Elbufer gut abfinden. Und der Senat ist einem ewigen politischen Streit verlos. Die Mietpreise entwickeln sich wohl in einer befriedigten Ecke besser als in einer 15-jährigen Kampfzone. Vielleicht hat der Senat ja noch einen Deal mit der GAL gedreht. Ihr dürft die Hafenstraße disziplinieren und reorganisieren, wenn ihr bei unserer Autobahn- und Hafenbaupläne nicht querschießt. Das sind jedenfalls meine spontanen Gedanken zur Nachricht, dass die Hafenstraße jetzt zum städtischen Sanierungsmodell wird.
Steuern rauf, Steuern runter.
Die Bundesregierung will die Lohn- und Einkommensteuer senken. Und die CSU fordert die Erhöhung der Mehrwertsteuer von derzeit 15% auf 16%. Arbeiterinnen und Angestellte halten dann also durch die Steuersenkung ein paar Mark mehr an ihrer Lohntüte, die sie aber sofort wieder ausgeben, denn die Mehrwertsteuererhöhung führt zur Preissteigerung für den Endverbraucher. Ist das Ganze also eine sinnlose Steuerumschichtung? Sicherlich nicht, wenn man sich die Folgen genauer ansieht. Von der Senkung der Lohn- und Einkommensteuer haben diejenigen am meisten, die viel verdienen. Die geringer verdienenden und Arbeitslosen haben nichts davon. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer und damit die Erhöhung aller Endverbraucherpreise trifft jedoch alle. Damit haben die Armen weniger und die Reichen wohl eher mehr. Auf jeden Fall profitieren Selbstständige und Unternehmerinnen davon. Sie deklarieren sowieso große Teile ihres Eigenbedarfs als Geschäftsausgaben, die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, und die Lohnsteuersenkungen sind ein vortreffliches Argument, um gegenüber den Gewerkschaften Lohnsenkungen zu fordern. Somit entpuppt sich diese Steuerumschichtung als ein weiterer Schritt in der Strategie der Umschichtung des in der BRD vorhandenen Reichtums. Immer nach dem Motto, die Reichen müssen noch reicher werden und die Armen noch ärmer.
Und das Wetter? Vielleicht wird es schlechter oder besser, wer weiß.
Auf jeden Fall ist es kalt.
Ja, saukalt. Zumindest unten kalt und bedeckt, oben sonnig und wärmer. Aber irgendwie stimmt das ja auch nicht, weil wir ja gar keinen Hochnebel mehr haben. Wahrscheinlich ist es überall schön.
Warum haben wir keinen Hochnebel mehr?
Siehst du hier Nebel?
Nein, nur im Studio dann.